Teil 2.
Du bist doch jetzt letztes Jahr im Oktober, bist du doch auch irgendwo auf steile Berge hochgeklettert.
Ja, 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 genau. Ich war das zweite Mal in Nepal.
Ah, Nepal, ja, genau.
Genau, ja, ja, und auch weil wir so ein bisschen über Träume gesprochen haben. Bei mir war das so, dass eigentlich so mein größter Traum 2013 noch war, mal eine Trekkingreise in Nepal zu machen. Und das, bei mir ist es so, bei mir ist immer total klar, ich werde das tun. Die Frage ist nur, wann. Ja, also ich habe das dann nur nicht terminiert. Und damals war es dann so, dass ich ein Angebot gefunden habe, nur über diese Trekkingreise. Also da fehlte mir der ganze Rest, ja, so von wegen hinfliegen und zurückfliegen und dort irgendwie noch ein bisschen rumkommen. Und Hotel war da nicht dabei, nur die Trekkingreise. Mhm. Ich gedacht, wow, das ist es jetzt dann, glaube ich. Ich glaube, jetzt mache ich das. Ne, so. Und habe dann rumgefragt, hat nicht irgendjemand Lust mitzukommen? Und alle so, nee, danke. Also, nee. Mhm. Ich gedacht, ja, okay, das ist mein Traum, dann mache ich es alleine. Was soll's? So.
Da warst du alleine.
Dann habe ich das gebucht. Dann habe ich gedacht, so, oh, okay, ja, jetzt habe ich es gebucht. Jetzt muss ich es wohl machen. Jetzt brauche ich einen Flug. Zack, Flug gebucht. Oh, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt machst du echt deine erste Reise ganz alleine so weit weg. Na ja, gut. So, und dann habe ich tatsächlich dann im Endeffekt 3 Wochen Nepal gemacht, 2013, alleine.
Wow.
War auch mal sehr interessant. Habe tolle Menschen kennengelernt. War echt schön. Bist ja ganz anders unterwegs, wenn du alleine reist und viel kontaktfreudiger, als wenn du irgendwie jemanden dabei hast. Und ja, jetzt hat sich's ergeben, dass ich im Oktober tatsächlich ein zweites Mal nach Nepal gekommen bin. Habe eine ganz ähnliche Reise wieder gemacht, auch mit Trekking, eben da im Annapurna-Gebiet ist das gewesen. Immer schön mit Blick auf den Annapurna South und mit auf die höchsten Berge dieser Welt. Das ist schon gewaltig. Das ist wirklich toll, ja.
Stark.
Und super liebe Leute. Super.
Warst du jetzt wieder alleine da, oder?
Bitte?
Warst du jetzt wieder alleine auf der Reise?
Nee, das ist ganz lustig. Das hatte sich ergeben durch ein Business, was ich mal aufgebaut habe. Ich habe vor ein paar Jahren einen Freizeitclub in Augsburg aufgebaut für Leute, die ja so ein bisschen alleine sind und einfach Lust haben, mit anderen zusammen was zu unternehmen und zu erleben. Habe ich Freizeitaktivitäten geplant, von Wandern über Bowling, über Drachenbootrennen, alles Mögliche, ja. Und die machen auch, das gibt es deutschlandweit, also ich war da so eine Art, ja, wie so ein Franchise-Nehmer, kannst du dir vorstellen. Gibt es in vielen großen Städten. Und ich habe halt Augsburg damals komplett aufgebaut. Da war nichts. So. Und die machen deutschlandweit auch ein Reiseangebot für ihre Mitglieder. Mhm. Und da kann man dann, wenn man eben ja so eine Stadt oder so ein Gebiet leitet, kann man sagen, Mensch, ich würde eine Reise nach da und da begleiten. Und dann gibt es eine, die das zentral plant, die hat ein Reisebüro, ja, die macht sich dann auf die Suche. Und ich hatte zu ihr gesagt, Mensch, ich würde gerne Bhutan oder Tibet anbieten. Und dann hat sie gesagt, du Steffi, das kannst du vergessen, das ist so teuer, da kommt gar keiner mit, das kann ja gar keiner bezahlen. Aber Nepal könnten wir machen. Und ich gesagt, Nepal, da war ich schon mal, das war toll, da mache ich. Na, so ergab sich das. Und jetzt war halt das Schöne, dass ich eben diese Reise begleitet habe, waren insgesamt 14 Leute.
Wow.
Und davon, ja, ich selber kannte eigentlich nur 2, 3 Leute vorher. Der Rest war eben aus ganz Deutschland bunt zusammengewürfelt und es war super schön. Also ich habe dann immer so ein bisschen übersetzt und geguckt, dass es allen gut geht und dass jeder das hat, was er braucht. Und das war einfach total schön.
Wow, sehr schön. Wir hauen das in die Shownote rein, was das für ein Verein ist, ja?
Ja, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt inzwischen nicht mehr dabei. Den habe ich nämlich abgegeben, weil das Problem ist, es macht zwar wahnsinnig viel Spaß, aber es kostet wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe ja noch ein anderes Unternehmen. Ich habe ja noch mit meinem besten Kumpel ein Escape Game in Regensburg, auch noch. Und da muss ich ja die Konsequenzen ziehen und Prioritäten setzen. Und deswegen habe ich jetzt das nicht mehr. Habe ich übergeben an eine Nachfolgerin.
Okay, aber die freut sich bestimmt auch, oder?
Ja, es ist wirklich, es macht mega viel Spaß. Es war auch nie ein Thema, aber hat halt einfach so viel Zeit gekostet, ja.
Oder mit Sekretär das machen, dann wäre es vielleicht gegangen.
Ja, ich habe eine Zeit lang, habe ich dann das so gemacht, dass ich von den Aktivitäten nicht mehr alles begleitet habe, sondern
eben
Teil. Problem dabei ist aber, dass es doch sehr personenabhängig ist. Also ich habe immer gemerkt, sobald ich jetzt selber nicht dabei war, ist auch nicht so viel an Leuten mitgegangen.
Mhm.
Also da, das hat auch mal eine probiert und hat auch daran gezeigt, dass es nicht klappt. Also nicht in Augsburg, sondern in einer anderen Region.
Okay.
Einfach doch, ja, du brauchst ja jemanden, der irgendwie immer da ist und immer die Leute mitreißt und mit begeistert. Und ja, deswegen musste ich es dann doch abgeben. Habe mich lange gequält. Ich habe meine besten Freunde, habe ich alle voll genölt über ein halbes Jahr. dass ich es eigentlich nicht abgeben will, aber dass es nicht mehr geht. Und ja, dann haben die immer gesagt, Steffi, wir wollen es nicht mehr hören. Entweder du gibst es jetzt ab, ja, oder ja, ja, aber halt für dich. Ja, so, aber wir wollen nichts mehr hören. Dann habe ich gedacht, okay, ja gut, dann gebe ich es jetzt ab.
Ja, das sind wir beim nächsten Thema, Prioritäten setzen. Was ist wichtig für mich? Was bringt mir was? Was kostet viel, viel Zeit? Und auch da hier ein cooles Learning, auch für die Zuhörer. Guckt einfach mal euer Leben, was ihr gerade führt. Ist das okay? Macht euch das glücklich? Bringt euch das in Flow? Weil so 80 Jahre, Bundesstatistikamt sagt ja, 80 Jahre haben wir zu leben. Jeder Zweite stirbt schon vor 60. Also das heißt, das kann schon vorher passieren. Und da muss man einfach gucken, weil die Lebenszeit wird nicht mehr, sondern sie wird einfach weniger. Und dann sollte man halt schon das machen, was wichtig ist, ja. Was einem Spaß macht. Und manchmal muss man halt auch was loslassen, damit man was anderes machen kann, ja.
Richtig.
Ja, cool, jetzt kommen wir zurück zu der Immobilie. Jetzt haben wir mal so eine kleine Rundreise gemacht. Ich fand das sehr, sehr spannend, ja. Immobilie. Wieso sollte man eine Immobilie kaufen, Stefanie?
Naja, die Frage ist ja erstmal, was für eine Art von Immobilie, ne? Also eine Immobilie kaufen kann ja einmal heißen, ich kaufe mir ein Eigenheim. Ja. Das kaufe ich mir meistens aus emotionalen Gründen, ja, weil ich einfach ein schönes Häuschen haben möchte mit Garten und mich da so ein bisschen selber verwirklichen möchte. Ja. Ja, das sind dann so die, die nicht meine Zielgruppe sind.
Okay.
Meine Zielgruppe entscheidet sich, eine Immobilie zu kaufen, weil sie damit Geld verdienen möchte, und zwar passives Einkommen. Und das ist eigentlich auch schon die Beantwortung der Frage, also Geld verdienen.
Ja, sehr geil.
Genau.
Man sagt ja, dass die teuerste Immobilie, die man kaufen kann, ist, um selber darin zu wohnen. Siehst du das auch so? Ja?
Ja, im Endeffekt ja. Also es ist ja so, dass die Immobilie deswegen so teuer ist, weil ich sie am Anfang muss ich sie kaufen. Das heißt, meistens muss ich sie auch noch finanzieren oder eben man hat erspartes und bereits versteuertes Geld dafür einsetzen. Und wenn ich dann endlich nach vielen Jahren geschafft habe, sie mal abzubezahlen, ja, dann ist es ja meistens so, dann wird die Immobilie danach verlangen, eine neue Heizung zu bekommen oder ein neues Dach oder die Fenster werden undicht. Das heißt, eigentlich zeitlebens zieht mir diese Immobilie immer irgendwie Geld aus der Tasche. Und deswegen ist sie so teuer, weil ja, sie einfach nur Geld kostet, aber kein Geld bringt. Jetzt sagen natürlich viele Leute, ja, aber jetzt hast du ja die Mietersparnis dadurch, weil du ja keine Miete zahlen musst. Und klar, das stimmt ja auch. Ja, also statt der Miete zahle ich eben in diese Immobilie. Jetzt ist es aber so, und deswegen wohnen ja viele Profis auch selber zur Miete, ja. Wenn ich, also spätestens wenn ich steuerlich betrachte, dann ist es so, dass mir eine eigengenutzte Immobilie ja steuerlich überhaupt gar keinen Vorteil bringt. Ja, ich habe das Geld versteuert, mit dem ich das Ganze abbezahle, und in der Steuererklärung taucht diese eigene Immobilie gar nicht auf. Und wenn ich jetzt aber mein Geld nehme und statt in ein Eigenheim in ein Anlageobjekt stecke, egal ob das jetzt Eigentumswohnungen sind oder Mehrfamilienhäuser, oder man kann ja da wirklich von bis, du kannst von was Kleinem bis Riesengroßes kannst du dein Geld investieren. Wenn ich da mein Geld investiere, dann ist es so, dass ich damit nicht nur Geld verdiene, sondern eben auch steuerlichen Vorteil habe, weil ich sämtliche Kosten, bis auf die Tilgung, ansetzen kann in der Steuererklärung. So, wenn ich dann selber auf der anderen Seite zur Miete wohne, dann ist es so, wenn hier irgendwas kaputt ist, ja, dann rufe ich meinen Vermieter an und genau, pronto. Ja, so. Und der wiederum kann es dann ja auch steuerlich geltend machen. Für den ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ja, das ist jetzt im Grunde nur so ein Grobüberriss, aber so ist es ja im Endeffekt. Ja, und ich schaue, dass ich in Immobilien investiere, um tatsächlich ab dem ersten Moment, wo mir das Ding gehört, sofort passives Einkommen rauszuziehen. Also auch noch einen Überschuss auf dem Konto zu haben.
Sehr gut. Es gibt ja auch so ein paar, die sagen, du kannst Immobilien finanzieren ohne Eigenkapital. Was hältst du davon?
Ja, kommt immer drauf an, wie man es macht. Ja, also viele, bei vielen verbirgt sich da ja wirklich eigentlich nur dahinter, dass du Geld von anderen Leuten einsammelst. Ja, dass du einfach sagst, Mensch, ihr kriegt ja momentan auf eurem Sparkonto oder was ihr da so macht, Tagesgeldkonto, kriegt ihr ja nicht viel. Gebt doch lieber mir. Ja, ich habe da eine gute Idee, was man daraus machen kann, und ich zahle euch 2%.
So. Okay.
Ist ja, ist an sich ja auch für denjenigen, der das Geld gibt, ist es ja tatsächlich besser, als wenn er es jetzt für 0,01% irgendwo anlegt Und man kann natürlich auch für so jemanden dann eine grundbuchliche Sicherung in Form einer Grundschuld eintragen. Also der ist dann auch entsprechend abgesichert mit dem Wert der Immobilie oder eben dem, was er da gegeben hat. Mhm. Und von daher ist es grundsätzlich ja gar nicht verkehrt. Ja, so. Und wenn ich jetzt selber mit diesem Geld dann arbeiten kann und kann eine höhere Rendite erwirtschaften, ja, dann zahle ich doch liebend gerne den Menschen da ihre 2%. Da hat jeder diese Win-Win-Situation. Ja, ja. Ne, so. Also das ist schon gut. Mhm. Finde ich eine gute Variante.
Es gibt ja die Meinungen gehen ja auseinander. Viele sagen, kauf dir kleine Immobilien, kauf dir Einzimmerwohnungen. Die nächsten sagen, mach lieber Gewerbe. Wie siehst du das?
Ja, also Gewerbe ist meines Erachtens nichts für Einsteiger, weil zum einen meistens doch sehr viel Geld bewegt wird im Gewerbebereich. Mhm. Das nächste ist, wenn ich jetzt, ich sage jetzt einfach mal, einen Supermarkt kaufe. So, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Supermarktkette Immobilienleute beschäftigt, die richtig Ahnung haben. Ja. Ja, wenn ich da jetzt als Einsteiger sitze und will jetzt da so jemandem da irgendwie einen Mietvertrag vorlegen, dann sagen die, na, Moment mal, wir zeigen dir mal, wie es geht. Ja, da ziehe ich immer den Kürzeren. So, da wäre ich vorsichtig, zumal rechtlich im Gewerbebereich sehr viele Dinge nicht geregelt sind oder ganz anders laufen wie im Wohnbereich. Deswegen würde ich als Anfänger da immer die Finger von lassen. Also da kann man sich mal irgendwann, wenn man überhaupt möchte, hinentwickeln. Für mich persönlich, also ich mache nichts mit Gewerbe. Ich mache nur reine Wohnimmobilien.
Okay.
Und da würde ich insbesondere für Einsteiger auch immer empfehlen, wie du gesagt hast, so kleine Wohnungen. Also ein-, Zwei-Zimmer-Wohnungen, sowas in dem Bereich. Vielleicht ja bis 65 Quadratmeter. Das ist eigentlich ganz schön. Warum? Weil ich nicht ganz so viel Geld für das einzelne Objekt in die Hand nehme. Ja, lieber kaufe ich dann zwei Wohnungen, weil dann kann ich auch gleichzeitig mein Risiko streuen. Aber pro Objekt, falls ich mich da irgendwie vertue, bei irgendwas, ich habe irgendwas übersehen, dann ist da nicht ganz so viel Geld gebündelt, wie wenn ich jetzt wirklich all mein Geld in ein einziges Objekt stecke. Ja.
Also alle Eier in ein Körbchen, ne?
Ja, genau. Ja. Genau das ist es. Also deswegen so kleine Wohnungen. Mhm. Und da ist es auch so, dass man da eigentlich immer wieder Mieter für findet. Wenn es eine ganz normale Wohnung ist, in einer vernünftigen Lage, dann finde ich da auch immer wieder Mieter. Und was ich persönlich ganz schön finde, wo viele erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ist, du hast auch einen häufigen Mieterwechsel. So, jetzt sagen natürlich viele, die sich noch nicht beschäftigt haben mit dem Thema, um Gottes Willen, man muss ja jedes Mal einen neuen Mieter suchen, um Gottes Willen. Und bei mir ist es so, ich freue mich dann immer. Also ich mag ja meine Mieter, ja, ich habe die auch ausgesucht, aber wenn jetzt einer kündigt, dann denke ich mir auch, wunderbar, dann kann ich ja mal gucken, wie viel mehr Miete ich jetzt verlangen kann beim neuen Mieter. So, und da ich nur super Objekte habe, ist es so, dass ich die auch sofort wieder loswerde. Also ich habe jetzt die letzte Wohnung, die ich vermietet habe, kleines Einzimmer-Apartment, da war es so, die habe ich in ImmoScout eingestellt und hatte nicht mal 24 Stunden 54 Anfragen. Wow. So, also da hast du eher das Problem, dass du dich dann entscheiden musst. Da musst du eben dann gut vorsortieren. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön, ja, wenn der Mieter eben kündigt, dann musst du dich nicht mit Mieterhöhungen rumschlagen in dem laufenden Mietverhältnis, sondern kannst einfach sagen, okay, wunderbar, was kriege ich denn inzwischen für das Objekt?
Mhm. Ganz gut. Sehr klasse. Du hast gesagt, du hast nur super Immobilien. Was verstehst du, was ist der Unterschied zwischen schlechten Immobilien und super Immobilien?
Die, mit denen ich tatsächlich innerhalb von 24 Stunden 54 Anfragen kriege.
Okay, aber für jetzt, für jemanden, der da noch nicht so drin ist, ist es ein bisschen abstrakt, genau.
Ja,
was
nee,
heißt
also,
das genau?
Ja. Ja, also ich brauche auf jeden Fall eine sehr gute Lage für meine potenziellen Mieter. Ja, also machen wir ein Beispiel. Ich habe jetzt so ein kleines Studentenapartment. Mhm. Interessiert herzlich wenig, was da jetzt an Tiefgaragenstellplätzen dabei ist und ob ich da super schnell auf der Autobahn bin, sondern der hätte am liebsten bitte die U-Bahn, die S-Bahn, die Tram und den Bus direkt vor der Haustür. Und einen Münzautomaten im Keller oder einen Waschsalon um die Ecke, wo ich persönlich sage, wo ist denn hier der Waschmaschinenstellplatz? So, das heißt, ich muss immer abhängig von dem Objekt, was ich da kaufe oder was ich schon besitze, muss ich mir überlegen, wer ist der typische Mensch, der hier einzieht und was braucht denn der? Das hat mit meinen persönlichen Bedürfnissen ja so gar nichts zu tun. Und also das machen auch die Anfänger falsch.
Bitte? Zielgruppe wieder.
Richtig, ganz genau, ne, weil das machen ja viele falsch. Die denken dann, okay, hier fehlt jetzt eindeutig der Waschmaschinenanschluss. Ja, aber das ist vielleicht gar kein Problem, weil so ein Student, der hat gar keine Waschmaschine, der braucht einen Münzautomaten. So. Also, oder eben mit dem Auto, das ist eigentlich immer so ein gutes Beispiel. Ja? Habe ich da eine Anbindung, die für Autos gut ist oder für Leute ohne Auto? Ja? Okay. Dann für alle gilt natürlich, dass ich jetzt nicht unbedingt gerade die Bahnlinie hinter dem Grundstück oder unterm Balkon habe. Also da sollte man natürlich auch darauf achten, dass die Wohnlage an sich attraktiv ist, indem man da vernünftig schlafen kann. Ja, vielleicht nicht gerade irgendwie den Aldi direkt unterm Schlafzimmerfenster, sondern ja, dass man da eben tatsächlich in Ruhe und Frieden wohnen kann, dass Haus und Grundstück einen ordentlichen Eindruck machen, also wo sich eben so jemand normal auch wohlfühlen kann. Peinlich ist es ja, wenn man jetzt einen Mieter hat, der sich niemanden einladen mag nach Hause, weil er sich schämt für das Treppenhaus oder so. Ja, also sowas, ich denke, das gilt für alle gleichermaßen, dass es einfach ordentlich sein muss. Aber wichtig ist, ich muss mich tatsächlich in meinen zukünftigen Mieter mal komplett reinversetzen. Und wenn das eine Gegend ist, die ich nicht so gut kenne, dann auch einfach mal so tun, als wäre ich jetzt dieser Student und als würde ich da wohnen. Also dann gehe ich doch einfach mal hin und ja, tu mal so, als hätte ich jetzt kein Auto. Ja, wie komme ich denn von hier weg? Wie komme ich hier zum Einkaufen? Wie weit ist das alles weg? Kann ich zu Fuß? Kann ich mit den Öffentlichen fahren? Wo geht man hier feiern? Wo ist die Uni? Ja, komme ich da gut hin? Komme ich dann mit dem Fahrrad gut hin? Also diese Sachen, dass ich da einfach wirklich mal so die, genau, mal so die Brille vom Mieter aufsetze und mich dann da mal entsprechend umschaue.
Sehr geil. Man nennt das ja auch, laufe eine Meile in den Mokassins des anderen, alte Indianerweisheit.
Genau,
ganz genau. Du plötzlich, ja, was Sache ist. Kaufst du eher ältere Wohnungen oder ganz neue Wohnungen?
Weder noch. Also die meisten sind so 90er-Baujahre.
Okay.
Weil das für mich noch eine Bausubstanz ist, die noch relativ solide ist.
Im okay. Normalfall.
Und ja, sagen wir mal so, sie sind eigentlich meistens noch in einem ganz guten Zustand. Ja, es ist noch nicht zu viel, was jetzt direkt gemacht werden muss. Instandhaltungsrücklage ist normalerweise, wenn eine gute Hausverwaltung dort ist, in einem vernünftigen Verhältnis zum baulichen Zustand. Ja, also Instandhaltungsrücklage, vielleicht für die, die es nicht kennen, die Eigentümer in einer Wohngemeinschaft, gemeinschaftlichen Haus, in einer Wohnungseigentumsgemeinschaft, sammeln jeden Monat durch ihre Hausgeldzahlungen, also das, was sie eben in den gemeinsamen Topf an Kosten oder an Geld einzahlen, sammeln sie immer ein bisschen Geld an für eventuelle Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und so weiter. So, und das ist diese Instandhaltungsrücklage. Mhm. Und bei den 90er-Baujahren ist es meistens so, dass das Haus in einem einigermaßen ordentlichen Zustand ist und auch wenn jetzt noch was passieren sollte, dass dann eben auch genügend in der Instandhaltungsrücklage drin ist. Es kann für einzelne Objekte natürlich abweichen, das ist klar. Das muss man dann prüfen.
Aber das prüfst du vorher, oder?
Ja, absolut klar. Das sieht man in den Hausgeldabrechnungen, da kann man das nachgucken. Und das muss man auf jeden Fall prüfen. Aber das ist so meine Erfahrung bisher, also das, was ich auch gekauft habe, da war das in einem vernünftigen Verhältnis und wie gesagt, insgesamt eigentlich ein ganz guter Zustand. Aber eben vom Preis her so, dass ich es schaffe, mit diesen Kaufpreisen und den Mieten in dem entsprechenden Gebiet tatsächlich auch einen Überschuss nachher am Ende zu erwirtschaften.
Ja, was heißt Überschuss? Die Hälfte oder 20%, 30%? Hast du da einen Schlüssel?
Also ich rechne immer ein bisschen anders. Ich rechne mir immer die Eigenkapitalrendite aus. Und bei mir ist es so, wenn ich jetzt das Gesamtinvestment habe, also wenn ich jetzt den Kaufpreis und sämtliche Kaufnebenkosten zusammenzähle.
Also machen wir mal 100.000 Euro als Beispiel.
Ja, machen wir mal 100.000 Euro und jetzt kommen 10.000 Euro Nebenkosten nochmal dazu. Ja? Kaufpreis 100.000, Nebenkosten 10.000, also 110.000 Gesamtinvestment. Dann bringe ich immer so roundabout 15% von diesen Gesamtkosten als Eigenkapital ein. Okay. Weil ich einfach festgestellt habe, ich kriege da eine gute Finanzierung bei der Bank, ja, weil die wollen ja schon immer eigentlich doch ganz gerne so ein bisschen Eigenkapital haben, ansonsten wird der Zinssatz sehr teuer und dann lohnt sich für mich auch wiederum nicht. Dementsprechend bringe ich immer so um die 15% ein. Ich habe aber auf der anderen Seite bei 15% Eigenkapital und 85% Finanzierung habe ich einen relativ hohen Fremdfinanzierungshebel. Das kommt jetzt aus der BWL, heißt eigentlich so viel wie, wenn ich wenig Eigenkapital einbringe, ist die Rendite darauf höher, als wenn ich jetzt viel Eigenkapital einbringe. So. Das heißt, bei diesen 15% liege ich eigentlich immer ganz gut und habe auch in meiner Zeit als Baufinanziererin festgestellt, dass die meisten Durchschnittsleute da eigentlich so ganz gut liegen. Mhm. Und wenn ich mir dann ausrechne, was wirklich, ich habe ja dann bei der Betrachtung von diesem Objekt, habe ich ja laufende Mieteinnahmen, laufende Ausgaben, ja, weil zum Beispiel Instandhaltung oder Verwaltungskosten kann ich ja nie auf die Mieter umlegen, da bleibe ich ja selber drauf hängen. Das heißt, die ziehe ich dann wieder ab und natürlich auch die Finanzierung. Und dann sollte am Ende was übrig bleiben. Mhm. So, und das, was übrig bleibt, das muss mir eine Eigenkapitalverzinsung von mindestens 20% bringen, dass ich es überhaupt kaufe. So rechne ich immer.
Okay, super. Du hast ja da auch, wir haben ja vorhin schon mal kurz gesprochen, du hast ja da auch einen Kurs.
Richtig.
Wo man das lernen kann.
Genau, und ich habe auch ein kostenloses Geschenk, was du also auch sehr gerne weitergeben darfst, und zwar einen Renditerechner. Und da bringe ich den Leuten genau das bei. Also da habe ich in Excel mir selber mal ursprünglich so eine Tabelle gebastelt, mit der ich genau das berechnen kann. Und habe ich auch gedacht, die hilft mir so viel und ich rechne immer noch mit der. Die gebe ich jetzt einfach kostenlos aus.
Ja,
so.
Sehr gut. Ich
habe da auch ein Anleitungsvideo dazu, damit bloß keiner da irgendwie was falsch eingibt. Und das kann ich dir also sehr gerne zur Verfügung stellen,
dass du das dann berechnen kannst. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch im Namen der Zuhörer. Wenn ich, wenn das ist schon wichtig, sich mit Immobilien zu befassen, ja. Sehr, 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 sehr geil, ja. Und zu dem Kurs, was ist in dem Kurs alles enthalten, Stephanie?
Ja, also ich habe in einem Videokurspaket habe ich 3 Videokurse drin, weil es gibt ja verschiedene Felder, die wichtig sind. Ja. Ich habe zum einen erstmal das Thema die Immobiliensuche überhaupt. Ja, also Suche, Kauf, was eignen sich überhaupt für Objekte, wo kann ich die finden, wo muss ich darauf achten, dann Thema Unterlagen prüfen. Wir haben ja eben schon gesagt, so Instandhaltungsrücklage. Ja. Ne? So. Die meisten haben davon noch nicht mal gehört, geschweige denn, dass sie wissen, wo sie diese Zahlen herbekommen und prüfen können. Also da erkläre ich ganz genau, welche Unterlagen braucht man, warum braucht man sie, was guckt man danach. Und dann natürlich auch das Thema Verhandlungen, ja, mit dem Verkäufer, wie gehe ich darauf ein und was passiert beim Notar, wie kann man den Notartermin vorbereiten, was muss ich da überhaupt als Käufer machen, was passiert beim Notar und auch eben hinterher die Übergabe, ja, wie geht das mit den ganzen Zahlungen, auch wenn ich finanziert habe, wer zahlt was. Und das ist einmal der Videokurs Immobilienkauf. Dann habe ich das Thema Finanzierung. Da gibt es einen Videokurs Finanzierungs-Insider-Wissen. Mhm. Denn was viele nicht wissen, ist, dass die Finanzierung sehr ausschlaggebend ist dafür, wie viel Rendite ich dann tatsächlich mit meinem Objekt einfahre.
Ja, genau.
Und, ja, ist wirklich so. Die meisten machen sich da keine Gedanken drüber, denken, ja, gehe ich halt zu meinem Banker, der macht das schon. Aber die Finanzierung entscheidet in sehr vielen Fällen darüber, ob ich überhaupt Geld verdiene mit dem Objekt oder ob ich draufzahle. Und deswegen habe ich diesen Videokurs mal erstellt, wo ich erstmal die Grundlagen erkläre, die ganzen Begriffe, mit denen man dann konfrontiert wird und dann eben auch die Stellschrauben, worauf man achten muss, welche Stellschraube was bewirkt und eben was wirklich wichtig ist für Kapitalanleger, damit sie überhaupt Geld verdienen. Und dann gibt es einen dritten Videokurs, Mieterwechsel. Da geht es dann darum, entweder ich muss ja die Wohnung dann, wenn sie leer ist, komplett neu vermieten, oder wenn ich jetzt einen Mieter mitkaufe, dann steht mir irgendwann mal ein Mieterwechsel bevor. Und da erkläre ich ganz genau, wie geht man erstmal mit der Kündigung des alten Mieters um, wenn man denn eine hat. Ansonsten überspringt man die ersten Kapitel und startet direkt mit der Neuvermietung und geht dann wirklich Schritt für Schritt alles durch, inklusive wie erstelle ich den Mietvertrag und worauf achte ich überhaupt bei der Mieterauswahl, was muss ich bei der Besichtigung alles beachten, ja, welche Unterlagen hole ich mir von den Interessenten, also wirklich alles, bis die Wohnung wieder übergeben ist mit Übergabeprotokoll und allem drum und dran.
Wow, sehr stark.
Ja.
Das finde ich echt geil. Ja, ich habe es ganz so. Ich habe auch ein paar Bekannte, die haben als Mietnomaden drin gehabt und haben dann anscheinend einfach ein bisschen was falsch gemacht bei der Auswahl auch, oder?
Ja, ja, also es ist ja so, man hört das immer mal wieder.
Ja.
Und die Leute, die da betroffen sind, die erzählen natürlich meistens ungern, dass sie halt vielleicht doch die Unterlagen nicht so genau angeguckt haben, weil sie, also viele schämen sich ja, ne, und wollen dann nicht so genau nachfragen. Das ist denen irgendwie unangenehm, da jetzt so den Mieter auf den Zahn zu fühlen und ja, der war doch so nett, der war doch so nett. So, und dann hinterher sagst du nicht, ja, ich habe halt gedacht, der war so nett. So, ne, sondern sagst, hier, Mietnomaden, ja, da haben wir es doch, hab ich doch immer gewusst. Deswegen, also es passiert sehr selten, dass man tatsächlich mal Mietnomaden hat. Ja, es kann passieren, spricht dafür, dass es besser ist, auch tatsächlich lieber mehrere kleine Wohnungen als eine große zu kaufen. Ja, wenn dann mal einer ausfällt, fangen die anderen es mit auf. Und es ist, wie gesagt, wenn man jetzt das alles ordentlich prüft und sich die Unterlagen zeigen lässt und die genau anschaut und ein bisschen selber recherchiert, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das passiert.
Restrisiko gibt es immer, genau. Das ist richtig.
Richtig.
Ja, ich finde das geil. Was kostet dieser Kurs?
Also normalerweise kostet dieses Paket mit den drei Videokursen 199 €. Mhm. Aber wir beide haben ja vorhin schon ein bisschen geschwatzt und haben uns überlegt, wir machen jetzt was richtig Cooles. Und zwar hauen wir den mit einem Rabattcode für 99 € raus.
Oh, super. Vielen, vielen, vielen Dank. Also ich finde, was du da alles drin hast, wie kaufe ich die richtige Immobilie? Ja, alleine das wäre schon ein paar tausend Euro wert. Das ist meine
richtige
Meinung. Weil Scheiße eingekauft bleibt ein Leben lang Scheiße auf gut Deutsch. Ja. Das kannst du nicht mehr retten und meistens kriegst du das Zeug ja auch nicht mehr richtig weg danach, oder?
Ja, das ist es ja eben. Ne?
Ja. Also,
Im Endeffekt ist es ja so, wenn wir jetzt sagen, mei, der kostet 99 € und wenn man aber dafür jetzt endlich mal zu Potte kommt, dann wirklich seine erste Kapitalanlage Immobilie kauft und damit schon im ersten Monat diese 100 € wieder drin hat, der hat sich doch mehr als rentiert, als wenn ich jetzt noch ein Jahr mir da die ganzen einzelnen Infos zusammensuche. Also ich gebe wahnsinnig viele kostenlose Infos auch auf YouTube, aber weißt du, da ist man lang beschäftigt, bis man mal, und da hast du immer noch das Gefühl, ich habe wieder was vergessen. Ja, da sind wir wieder bei dieser Riesenwand mit Post-its, ne? So,
habe ich jetzt alles. Ja. Also ich finde, alleine schon Kauf, da eine richtige Aufklärung zu haben, das ist einfach das A und O. Dann dein zweiter Kurs Finanzierung. Also ich habe da auch schon Sachen erlebt mit Bankern, wo ich einfach denke, ey, ihr habt sie doch, nicht alle, aber viele, ihr habt sie doch nicht ganz, ja?
Ja, und viele haben selber gar keine Kapitalanlageimmobilie. Das ist sehr interessant. Also
genau.
Gar keine Immobilie, aber wenn sie eine haben, ist es meistens das eigengenutzte Eigenheim.
Genau, da wohnen sie selber drin und so Leute beraten dann, ja. Also da bin ich ganz, ganz bei dir und das ist auch das nächste Learning auch für unsere Zuhörer. Also ich schaue mir sehr, sehr genau hin, von wem ich mich beraten lasse. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn ein Banker wirklich wüsste, wie Geld funktioniert, wird er nicht mehr auf der Bank arbeiten.
Ganz genau, erst recht nicht als Angestellter.
Ja, weil dann machst du so einen Schwachsinn einfach gar nicht, ja. Also ich hoffe, dass ich jetzt niemandem von unseren Zuhörern zu nahe getreten bin. Wenn ja, okay, sorry. Aber das ist wirklich meine persönliche Meinung. Und dann gehen wir zu solchen Leuten und sagen, ich habe hier ein Haus, kannst du es mir finanzieren? Du hast keine Ahnung von nichts. Der erzählt dir irgendeine Story vom Pferd, verkauft er dann auch noch ein paar Lebensversicherungen zur Absicherung, kassiert dann noch einen Haufen Provisionen. Kennst du vielleicht
richtig
auch,
ja? Und dann hast du nachher eine Finanzierung, die für Eigenheim vielleicht ganz toll ist, ja, aber für einen Kapitalanleger eigentlich nur bezweckt, dass man drauf zahlt. Also dann, und dann haben wir wieder einen, der sagt, kannst du voll vergessen mit den Immobilien, na, von wegen hier passives Einkommen, ich zahle da jeden Monat drauf.
Ja, genau.
So, und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also man muss da schon wirklich so ein bisschen sich das Grundwissen selber aneignen. Wenn man sich nicht selber um sein eigenes Geld kümmert, ja, von wem willst du es denn dann verlangen? Ja, und dann kann man dem Banker auch im Zweifel sagen, pass mal auf, das und das ist mir wichtig, ja, und das brauche ich unbedingt in der Finanzierung. Ja. Da wird man feststellen, da ist doch einiges anders, als der einem von sich raus vielleicht dann angeboten hätte.
Oh ja, das kann ich nur bestätigen, ja. Aufklärung ist das A und O, das ist auch, wenn du zum Arzt gehst, du musst ein aufgeklärter, mündiger Patient sein, du musst genau wissen, was Sache ist und der Arzt liefert dir nur noch die Infos, die dir einfach noch fehlen, ja. Aber du musst selber entscheiden und selber entscheiden kannst du nur, indem du dich auskennst und ich finde das so geil, dass du diesen Kurs hast, ja. Was kaufe ich, wie kaufe ich, wo kaufe ich, da mache ich schon viele Fehler. Finanzierung, denke ich, da machen die meisten noch mehr Fehler, ja. Weil da haben sie teilweise auch Obrigkeitsdenken, jetzt müssen wir mal zur Bank ja mal gucken, ob die uns überhaupt Geld geben, ja. Ja, ist auch so, oder?
Ja, klar.
Bittsteller, also oder alles im Arsch kriege, lieber Banker, bitte, 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 gib mir Geld, ja. Und der Banker dann wohlwollend, ja,
was habe ich denn? Hier, das ganz pauschal von der Kleiderstange.
Ja, genau, und dann bekommst du Geld und wir sind die meisten so glücklich und boah, wir haben uns finanziert bekommen, ja. Und dass da oft Schrott drin ist an Finanzierung, das checken die meisten Gott sei Dank ein Leben lang nicht. Aber wir sind ja in einem Podcast ergebnisorientiert. Es geht hier um klare Ergebnisse, klar, konkret, messbar, unmissverständlich. Und darum auch du als Experte heute dabei. um einfach den Zuhörern die Möglichkeit zu geben, ey Leute, schaut doch da einfach mal genau hin. Und genau das, was du sagtest, hey, 199, jetzt gibt's das Ganze für 99 und wer sagt, ah, das ist immer zu viel, ey, dann lass es doch ganz einfach, das ist doch wirklich egal, ja. Das ist meine persönliche Meinung. Einfach hocken lassen.
Ich fahre bei dir.
Ich ja, eben genau. Fehler selber machen, reinrennen, dann wird es ein bisschen teurer.
Genau, und dauert noch ein bisschen länger. Und wenn man dann weiß, wie es geht, dann ist keine Kohle mehr da, um eine Immobilie zu kaufen.
Ja, aber genau.
Jeden tut das schon.
Ja, und der dritte Kurs natürlich Mieterwechsel. Wie suche ich mir meine Mieter aus? Auf was muss ich darauf eingehen? Und da muss ich so schmunzeln. Wir sind ja alle so total anständig erzogen worden. So, tut man nicht, macht man nicht. Man kann doch das fast nicht fragen. Hat der ist genau. So nett, ja? Ja, es gibt viele Leute, die sind nett und haben leere Taschen, ja? Klar. Aber das geht ja dann auf deine Kosten. Du gehst arbeiten, du machst und tust und dann holst du dir irgend so einen Chaot rein, der so nett war und läufst ins offene Messer und dann hast du noch ein jahrelanges Schaden, das wieder gut zu machen. Also, ey, also ich würde für den Kurs, ja, du kannst das mal 10 machen und dann würde ich sagen, wäre es okay, ja.
Ja, also das ist wirklich so, die meisten Leute betrachten ja so einen Kurs dann nicht als Investment und als Abkürzung, sondern, oh, soll ich das wirklich und überlegen, hin und her. Ja, die Frage ist doch nicht, was es kostet, die Frage ist, was bringt es mir?
Nutzen vor Preis, ja. Das
ist die Frage der Herangehensweise und der Denkweise. Wir haben ja gesagt, Mindset ist eigentlich der Anfang von allem.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir es wieder. In sich selber investieren ist das A und O. Wenn du jetzt auch keine Immobilie im Moment kaufst, es ist doch einfach nur geil, wenn du eine Ahnung hast. Ja? Und wenn du anfängst, dann plötzlich einfach nach diesem Kurs den Immobilienmarkt zu studieren, gucken, was passiert da gerade, was passiert bei mir um die Ecke, was ist gut, wie kann ich günstig eine Immobilie kaufen und irgendwann einfach so wachsam sein, einfach dich trainieren, dass wenn ein Moment kommt, wo du sagen kannst, ich komm, jetzt mache ich das ganz einfach. Ja.
Ja. Ganz genau, richtig. Vor allem dann ist man auch vorbereitet. Ja, genau. Sieht man da auch die Gelegenheit. Ne? Also ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber Erfolg ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Hat irgendwer mal gesagt. Und das ist tatsächlich so. Ja, also eine Gelegenheit erkenne ich ja gar nicht, wenn ich nicht eine gewisse Vorarbeit geleistet habe. So, das heißt, ich muss in gewisser Weise muss ich vorbereitet sein. Und dann kommt die Gelegenheit vorbeigeschwirrt, ja, und die kann ich dann packen.
Ja, sehr, sehr geil. Und wenn ich dann die andere Nummer erlebe, oh, da gibt es was ganz Tolles, aber du musst dich ganz schnell entscheiden, das sind ein Haufen andere da, die haben Interesse, ja, dann kommt diese Verknappung ins Spiel, ja.
Ja, genau.
Und dann erzählt der Makler noch irgendeinen Stoß, ja, so, wir gehen morgen zum Notar, aber sie wäre mir als Mieter oder als Käufer wirklich lieber, ja. Und schon brennen die Sicherungen durch, ja, kennst du bestimmt auch.
Ganz genau. Klar.
Und dann wird dann irgendein Schrott auf die Schnelle eingekauft und wenn man eine Ahnung hat, dann kann man einfach gechillt sein und sagen, ey gut, wenn die halt jetzt morgen schon weg ist, ja dann ist sie halt weg, ist doch scheißegal. Es gibt jeden Tag neue Chancen, es gibt jeden Tag neue Gelegenheiten. Ich lasse mich doch von niemandem unter Druck setzen, oder?
Ja, genau. Und kauf dann was ich gar nicht richtig geprüft habe.
Ja, eben genau. Dann, ne? Ach, das ist die Gelegenheit des Lebens. Was für ein Scheiß. Ja, es gibt ja so viele Immobilien, oder?
Ja, ach klar, natürlich. Also wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme und nicht erwarte, dass ich jetzt einmal abends auf ImmoScout gehe und sofort 15 interessante Objekte habe, sondern wenn ich mich wirklich hinsetze, mich vernünftig vorbereite, ein bisschen recherchiere, mir auch mal überlege, okay, kann ich auch andere Wege gehen als nur über ImmoScout oder ImmoWelt oder ImmoNet oder was auch immer. Ja, da gibt es genug Immobilien. Die Frage ist eben nur, wie bequem bin ich? Ja, oder eben auch nicht, bin ich bereit, wieder, da haben wir so die Extrameile zu gehen, ja, einfach ein bisschen mehr zu machen als andere, um auch mehr zu bekommen. Weil wenn ich nur so viel mache wie alle anderen, kriege ich ja nur das, was alle anderen haben. Ne?
Sehr, sehr gut, ja. Wer sich mit Durchschnitt abgibt, der ist, bleibt ihr Durchschnitt, ja.
Ganz, richtig. Ganz oh, der Gunnar, da haben wir wieder den Gunnar Kessler, ne? Unser Kumpel hier, unser Liebsten. Ja, der Gunnar, der hat mal irgendwo gesagt, du kriegst nicht, was du verdienst, sondern du kriegst, was du tolerierst.
Oh ja, oder was du verlangst, ja, genau. Ja, sehr, sehr geil. Ja. Mhm. Ja, hammermäßig cool. Ja! Ja, meine Lieben, das war es wieder mit dem zweiten Teil. Ich weiß, es ist spannend. Bitte schalte in der nächsten Folge wieder ein. Es geht genauso spannend weiter.
die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgs-Newsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.